Heute zu meiner letzten Vorlesung für Visualisierung. Danach macht wieder Professor Gromke weiter. Ich werde euch heute ein bisschen was über das Thema Visual Analytics erzählen. Dazu erstmal eine Übersicht. Was ist Visual Analytics überhaupt? Was verstehen wir darunter? Ich werde euch die entsprechende Pipeline dazu vorstellen, die in der aktuellen Forschung auch angewendet wird. Dann ganz kurz auf 4-5 Folien aktuelle Frameworks, die unterstützt werden, die das auch ermöglichen, visuelle Analysen durchzuführen. Ein bisschen aktueller Stand der Forschung, ein paar neue Paper, die man so sich schön anschauen kann, weil es hier wirklich auch um grafische Verarbeitung geht, also das, was man entsprechend sieht. Und mehr der Vollständigkeit halber möchte ich das WISMASTER-Projekt noch vorstellen, das eben Visual Analytics versucht, publik zu machen. Begriffsdefinition. Was ist Visual Analytics? Es ist zum einen erstmal überhaupt multidisziplinär, das heißt, wir versuchen verschiedene Schulen unter einen Hut zu bringen. Ein ähnliches breites Themengebiet, das man hier auch kennt, ist E-Learning. Das geht in eine relativ ähnliche Richtung, was die Multidisziplinarität betrifft. Wir haben hier die Verbindung aus automatisierter Analyse, das heißt, wir wollen so ein bisschen Data Mining machen, aber auch interaktive Visualisierung auf der anderen Hand, wo wir als Mensch oder als Experte vorne dran sitzen, vor dem Rechner und eben unsere Analyse fortführen. Keim hatte 2010 dazu folgende Definition gegeben: The science of analytical reasoning facilitated by interactive human-machine interfaces. In der Grafik oben sieht man, wir haben verschiedene Einflussgebiete, die auch eben auch in dieser Definition wieder sich widerspiegeln. Wir haben Data Mining, Data Management. Data Management hatten wir in der letzten Vorlesung zum Beispiel, da geht es eben auch um Big Data. Big Data ist hier auch entsprechend wieder der Kern. Wir haben Human Perception and Cognition, das heißt, wie wir Menschen das wahrnehmen, sodass wir quasi die Wahrnehmung des Menschen ausnutzen oder benutzen, um eben bessere Visualisierungen zu erreichen, um Analysen durchführen zu können. Und wir haben unten Spatial Temporal Data Analysis, das heißt, wir haben sehr heterogene Daten, die wir versuchen zu verarbeiten. Das alles eingepackt in der Evaluationsinfrastruktur, die eben darum steht. Und im ganz großen Kern in der Mitte haben wir die Visualisierung. Hier ist es wieder, das schöne Schlagwort, alles was größer ist als 3, hier kommt es immer wieder. Big Data, sehr groß, Wetterdaten, 3D-Scans, Webaktivitäten, sie sind sehr heterogen, das kennen wir ja alles schon, deswegen auch hier nur kurz der Vollständigkeit halber. Der Fokus liegt hier in diesem Kontext aber nicht auf der Darstellung oder der Speicherung dieser Daten, sondern auf Erkenntnisgewinn. Wir wollen aus diesen Daten Informationen ziehen, die wir im ersten Moment vielleicht nicht gesehen haben. Und Visual Analytics geht hauptsächlich darum, um die Bereitstellung von Methoden und Werkzeugen, Tools, die eben uns erlauben, Informationen aus den Daten herauszuholen. Das heißt, wir versuchen Informationssammlungen von Big Data zu machen. Das heißt, sowas wie eine Tensorvisualisierung mag durchaus in diese Richtung schon gehen, aber sie ist eben nicht interaktiv, weil wir von vornherein sagen, das sollen die Tensoren sein, aber das wollen wir gar nicht. Wichtiger Punkt auch ist die Verarbeitung von widersprüchlichen Daten. Das heißt ja nicht, dass wir die Daten immer nur alles dasselbe sagen, sondern sie können auch sagen, ja, der Mensch ist nach links gelaufen und ein anderer Sensor sagt, der ist nach rechts gelaufen. Das sind widersprüchliche Daten, die müssen wir natürlich auch in unser Reasoning mit hineinbeziehen, die gehören zu den Daten einfach dazu. Dementsprechend ist auch das Erkennen des Erwarteten wichtig, das heißt, das, wovon wir ausgehen, dass wir es sehen werden, wollen wir natürlich sehen. Aber der zweite wichtige Punkt, wir möchten das Unerwartete auch finden können. Etwas, was wir vielleicht in den Daten, wie wir sie da haben, nicht vermutet hätten. Daher kommt der ganze Punkt eben auch in Verbindung mit Data Exploration. Das heißt, wir erkunden die Daten, die wir haben, oder halt Data Mining. Wir versuchen, gewisse Attribute zu sammeln, damit wir sie zusammenfassen können. Einfach automatisiert, damit wir nicht als Person hinten dran stehen müssen und jetzt eben einzelnen Datensatz durchklicken müssen. Keim hatte dazu auch die Visual Analytics Pipeline vorgestellt. die aus 4 Kernpunkten besteht, nämlich einmal Data, Visualization, Knowledge und Models. In Data finden interne Transformationen statt. Das heißt, wir wollen die Daten, die wir reinpumpen, in eine interne Repräsentation bringen, damit wir darauf arbeiten können. Die Visualisierung wird durch eine Abbildung, durch ein Mapping erzielt, indem wir diese Daten eben visuell darstellen. Hier dann auch der Punkt mit der User Interaction, die sich quasi selbst auf die Visualisierung ausübt. Das heißt, die beeinflusst das, was wir da sehen. Der zweite Teil, der abgeht, ist das Data Mining. Das heißt, wir versuchen auch automatisch Erkenntnisse über unsere Daten zu erhalten, wodurch wir ein Modell erzeugen. Dieses Modell zusammen mit der Visualisierung tauscht sich interaktiv aus. Das heißt, es ist so eine Art Feedback-System, in dem wir Erkenntnisse, die wir in der Visualisierung haben, vielleicht wählen wir einen gewissen Unterdatensatz aus. Dementsprechend wollen wir vielleicht auch nur noch diesen Unterdatensatz betrachten. Aber auch nur vielleicht, das ist eben, das beeinflusst sich sehr, sehr stark. Und das Große, was da rauskommen soll, und zwar aus beiden, ist Wissen. Wissen, das wir vorher vielleicht nicht hatten, oder Wissen, wovon wir ausgehen, dass es sowieso hätte da sein müssen. Das ist dann der Trivialfall, wir haben Erkenntnis gewonnen, von der wir wussten, dass wir da sind. Das heißt, wir konnten verifizieren, dass die Pipeline das tut, was sie soll, oder die entsprechende Anwendung. Das heißt, die interne Transformation, die vorne steht, ist Datenaufbereitung und Modelldefinition. Die Benutzerinteraktion in der Visualisierung ist zur Abbildung, Reduktion und Steuerung der Auswahl. Und das Feedback zielt darauf ab, eine Wissensdatenbank aufzubauen, die wir wiederverwenden können. Es gibt verschiedene Methoden, diese Pipeline aufzubauen. Da gibt es einmal das Vier-Schichten-Design nach Munter. Das ist das erste, ist das Wissensgebiet und die Problemcharakterisierung. Das heißt, worin befinden wir uns eigentlich? Was wollen wir eigentlich überhaupt erschließen? Das heißt, eine Visualisierung für entsprechende geografische Daten mag vielleicht ganz gut sein, wird aber auf Populationsbevölkerung nur bedingt sinnvoll sein, weil da wollen wir zusätzliche Informationen haben, die nicht nur geografisch beschränkt sind. Dann die Daten und Operationen und die daraus folgende Abstraktion, die wir machen. Das heißt, welche Daten haben wir? Welche Operationen wollen wir auf diesen Daten ausführen? Vielleicht wollen wir sie ja eben nicht nur auswählen, sondern vielleicht wollen wir sie in einen anderen Raum transformieren, weil sie da gewisse Eigenschaften aufzeigen, die wir benutzen können. Daraus ergibt sich eben auch eine Abstraktion, die wir verwenden. Encoding/Interaktionsdesign. Das heißt, wie können wir als Nutzer eben auf diesen Daten die unterstützten Operationen ausüben. Und diese Operationen sollten natürlich auch derart sein, dass wir einfach damit interagieren können. Wir wollen nicht sagen, jetzt zur Auswahl, bitte klicke jeden einzelnen Punkt einzeln an. Vielleicht eher wollen wir ein Rechteck drüber ziehen und sagen, alle Punkte, die sich jetzt da drin befinden. Und natürlich das Algorithmus-Design, das heißt, wie wir dann im Endeffekt daraus aus den vorherigen Schritten eine komplette Anwendung erzeugen. Sedlmayr hatte da noch ein wesentlich ausgeklügeres und feineres Modell vorgestellt. Es geht von Lernen, das heißt, wir schauen uns erstmal an, was wir Daten haben, was können wir daraus lernen. Dann sichten wir diese Daten, dann bilden wir diese Daten ab und schon können wir etwas entdecken. Und auf Basis dieser 4 Erkenntnisse können wir entsprechend was designen, das implementieren wir, das liefern wir aus. Das reflektieren wir und dann können wir am Ende sagen, wunderbar, so hat es geklappt, bitte Welt, mach das immer wieder so. Klingt ganz toll, es sind nur noch viel mehr Schritte, es ist eigentlich eine feinere Untergliederung von dem, was wir vorher schon hatten, aber das mag jetzt erstmal so sein. Es gibt auch schon Frameworks, die das unterstützen, die so ein bisschen darauf abzielen, mit diesen entsprechenden heterogenen Daten zu arbeiten und Visualisierungen zu produzieren. Eins, was man vielleicht in dem Kontext nennen sollte, ist Data-Driven Documents oder kurz D3. Hier der Link zu der entsprechenden Webseite auch. Es ist implementiert in JavaScript. Also die beiden Frameworks, die ich hier vorstelle, sind beide implementiert in JavaScript und dadurch plattformunabhängig. Warum macht man sowas? Die Motivation bei beiden ist, wir wollen nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem oder eben auf eine Desktop-Anwendung beschränkt sein, sondern wir wollen von überall unsere Daten sammeln und verarbeiten können. weil wir wissen nicht, wo die Daten anfallen. Aber was wir immer möchten, wir möchten diese Daten visualisieren. Und zwar aufgrund von Transformationen oder entsprechenden verschiedenen Operationen, die wir auf diesen Daten, auf dieser Datenbasis ausführen. Das kann dann eben von einfachen Timeplots zu Circleplots gehen. Das sind dann oder verschiedene Graphen, die wir daraus aufbauen können. Das geht alles entsprechend mit diesem Framework. Microsoft hat sich sowas Ähnliches gedacht und hat dazu Webcharts rausgebracht. Und interessant, also das wurde von Fisher 2010 publiziert, der bei Microsoft Research selbst arbeitet. Wir haben da drin sogar eine Versionierung. Das heißt, wir können die Schritte nachvollziehen, die wir durchgeführt haben, während wir jetzt das Ergebnis haben. Das heißt, wie kommen wir von unserer Quelle zu der aktuellen Visualisierung, die einzelnen Schritte. Wir haben einen Server-Client-Approach hier. Das heißt, die Daten werden auf dem Server gelagert und der Client ist quasi nur noch Consumer, der dann eben die einzelnen Operationen anwendet. Genauso wie der JavaScript und Plattform unabhängig. Interessant ist auch, dass sie dazu auch ein Plugin für Visual Studio implementiert haben. Ich habe mich schon lange gefragt, wann das endlich mal kommt oder sowas Ähnliches kommt, beziehungsweise warum noch keiner früher darauf gekommen ist. Ich meine, das war 2010. Grafische Debugger und sowas, die waren zwar schon immer sehr interessant, haben aber irgendwie keiner so etwas gemacht wie die. Selbst wurde es als Enhanced Debugging bezeichnet. Und was wir hier in dem Beispiel sehen, ist einfach nur eine simple Schleife, die einen Integer hochzählt und beziehungsweise in die Liste das entsprechend hinzufügt. Und hier haben wir eine grafische Darstellung, wie sich dieser Integer-Wert mit der Zeit verändert. Dann kann jeder relativ einfach nachvollziehen, was das Programm über die Zeit macht. Weil nur einen aktuellen Zustand von dem Programm zu sehen, ist nicht immer die Lösung des eigentlichen Problems. Wenn hier entsprechend irgendwie ein starker Knick auf einmal drin wäre, dann wäre das ein sehr starkes Indiz dafür, dass da etwas grundlegend falsch läuft. Die Frameworks natürlich sollen immer die Verarbeitung vereinfachen. Die sollen viel Arbeit abnehmen, die wir vorher oder die wir uns eh machen müssen, wie irgendeine Datenrepräsentation, Transformation und Anzeige. Aber wir haben die grundlegende Frage, was wird verarbeitet, wie wird es verarbeitet, und welche Vorkenntnisse über die Daten, also nicht von den entsprechenden benutzenden Personen, sondern über die Daten, sind überhaupt sinnvoll. Das heißt, können wir da vielleicht gewisse Annahmen treffen, die wir dann benutzen können. Hierzu ein kleiner Blick auf die Literatur. Gundao Sun, auch, wenn ich mich recht entsinne, von Microsoft Research, das ist 2000 bis immer noch aktuell ein sehr starkes Topic bei Microsoft Research, hat ein entsprechendes Survey mal durchgeführt und hat sich die Frage gestellt, können wir die aktuellen Visualisierungen und Operationen, die wir in der Literatur finden, in verschiedene Kategorien einordnen, außer jetzt mal Datentransformation, weil jeder muss seine Daten irgendwie in internes Format umwandeln, weil das ist halt einfach, sonst können wir nicht mitarbeiten. Und interessant ist hier die Anzahl der Veröffentlichungen. Wir haben Visual Mapping, 26, Spacetime, 28 Graph, das ist ja alles ganz schön. Wir sind hier in der Visualisierungsvorlesung, hat sich der Daniel gedacht, dann visualisieren wir das doch auch einfach mal. Vielleicht können wir damit eher etwas anfangen. Und wir sehen relativ stark, dass eben in den Visual Mapping Bereichen Spacetime und Graph sehr, sehr hoch ist. Das steht natürlich in den Daten drin, in der Tabelle. Hier. Das ist hier aufgrund dieser tollen, starken Kontrastfarbe natürlich relativ schwierig. Lass mich kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Der innere Kreis ist model-based. Okay. Das sind die Standard-Microsoft-Farben. Ja, da können wir auch noch was rauslernen. Die sind auch nicht ideal. Immerhin sind sie nicht gleich gesättigt. Das heißt, sie werden Farbfehlsichtigkeiten durchaus noch ausgleichen. Vielleicht sollte man dennoch versuchen, verschiedene Farben zu nehmen. So, einmal eine Ansage an Microsoft Research, bitte macht das mal. Gut. Auf die einzelnen Forschungsgebiete gesehen, was heißt das überhaupt, Space and Time? Also die Definition umfasst dabei drei große Punkte, nämlich geospatial, oder Geospatial, das ist Analyse hauptsächlich von geografischen Daten, die wir irgendwie bekommen. Das können entsprechend irgendwelche meteorologischen Daten sein, die dann Wolkeninformationen behalten, aber eben auch temporal, das heißt zeitlich bedingte Daten, Bevölkerungsdichte zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort, und schon haben wir die beliebige Verknüpfung spatiotemporal von Raum- und Zeitinformationen. Das ist wichtig für viele Analysen. Eins hatten wir ja schon in der letzten Vorlesung, das sind Überflutungsgebiete, zum Beispiel bei Hurricane Katrina, dass wir das entsprechend versuchen, mit Visualisierung darzustellen, um nachvollziehen zu können, wie etwas zustande kam und wie man geeignet darauf reagieren kann. Aber eben auch Bevölkerungsstatistiken, Bevölkerungswanderung zu visualisieren, wie verhält sich denn die Urbanisierung zum Beispiel, das lässt sich eben auch in diese Kategorie einordnen. Dazu gab es auch von Wood et al. 2011 eine schöne Idee, die sogenannten Ballot Maps. Das heißt, hier war die Frage, wie kann ich die Wahlbeteiligung denn ideal visualisieren? Und eine Kernfrage war, existiert eine Abhängigkeit von der Position, wo ein entsprechender Kandidat gelistet ist, und der Anzahl der Häufigkeit, wie er gewählt wird? Das war jetzt hier im Beispiel von den London Districts. Das heißt, das sind auch Originalwahldaten gewesen. Und man sieht hier entsprechend in diesem Ballot Plot die Aufzeichnung davon, wer in welchem Bereich wie oft gewählt wurde. Ich möchte jetzt nicht allzu tief drauf eingehen. Also auf jeden Fall, was rausgekommen ist als ein Ergebnis, die erste Position bekam schon im Schnitt 6-mal so viele Stimmen wie derjenige, der an der dritten Position stand, unabhängig davon, in welcher Partei er war und auch unabhängig davon, in welchem Bezirk er war. Das heißt, es gibt ja auch pro Bezirk entsprechende Favoriten, aber in jedem Bezirk war der, der an erster Stelle liegt, durch die Bank Favorite. Das heißt, da sollte man sich vielleicht auch nochmal Überlegungen anstellen. Dang et al. Hatten 2013 dann den Timeseer vorgestellt. Der Timeseer basiert auf den sogenannten der Scatterplot-Diagnose, Englisch Scatterplot Diagnostics. Und weil das ja zwei Wörter sind und man zu faul ist, das immer auseinander so lang zu sagen, sagt man dann Scagnostics. Klingt total komisch. Wenn man danach sucht, findet man auch hauptsächlich den deutschen Wikipedia-Eintrag, den würde ich aber jetzt nur bedingt empfehlen. Ich habe mich hier versucht, eben an der Veröffentlichung von Dang selbst zu euch das vorzustellen. Und interessant, was hier verarbeitet wird von den Rohdaten, das heißt von den Rohpunktdaten, die wir irgendwo gesammelt haben, die zu einem entsprechenden Zeitpunkt gültig sind, sind so etwas wie Dichte, Schiefe, Ausreißer, Monotonie oder Gerichtetheit. Hier wurde verknüpft einmal eine Scatterplot-Matrix an sich, das heißt, wir zeigen eben diese Matrix da oben, diese einzelnen Scatterplots selbst als eine entsprechende Menge an, dass man dann noch die Rohdaten sieht. Wir haben die Line-Charts, die hier unten drunter liegen, und wir haben Small Multiples, das sind dann die Trellis-Charts, nennt sich das. Das sind dann eben, dass diese Scatterplots sich in der Größe variieren. Die werden größer, das Bild ist ungefähr dreimal so breit wie das ganze Ding hier, weil das habe ich dann einfach mal weggeschnitten. Das geht dann, da drüben wird das dann auch wieder kleiner. Das hat dann eben diesen Zeitvergrößerungsfaktor, dass es so aussieht, okay, wir sind jetzt zoomen quasi in diesen Zeitabschnitt hinein, und da geht es entsprechend auch hinten nach noch weiter. Scagnostics basieren auf der Veröffentlichung von 2K von 1980, und Grossman et al., das sind auch so die drei großen Namen, die man da findet, Grossman, Wilkinson und Dang, beziehungsweise Ang, gibt es auch noch, die haben eine Verallgemeinerung von dieser Definition gemacht und haben 9 verschiedene Maßzahlen dafür definiert. Da haben wir einmal Outlying, Skewed, Clumpy, Sparse, Striated, Convex, Skinny, Stringy und Monotonic. Damit man sich darunter auch etwas vorstellen kann, was ich damit meine, hier einfach mal ein paar Bilder. Der Outlier ist relativ einfach zu erkennen. Jawohl, das sind einfach, wir haben eine Häufungspunkte von Daten und irgendwo liegen noch andere Daten außenrum. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Skinny anschauen, dann wird das schon ein bisschen was anderes. Dann haben wir hier entsprechend dichte, gleichmäßig verteilte Daten, die sich dann eben, sag ich mal, linienförmig werden. Und wenn wir da Monotonie anschauen, dann ist das dann eben auch, dass es sich eben zu einem Häufungspunkt quasi hin konvergiert. Sparse genauso, wir haben eben eine relativ große Anzahl von Elementen, die sich eben zu einer relativ kleinen Anzahl von Elementen entwickelt. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Typen und je nachdem die Einflussfaktoren von links gar nicht bis rechts maximal. Die schließen sich natürlich partiell auch wieder aus, das ist komplett richtig, aber die sind eine sehr gute Grundlage, um eben Aussagen über die Daten selbst zu machen. Und ich möchte jetzt hier ein bisschen auf die Definition oder die Berechnung dieser Maßzahlen eingehen. Und man benutzt dazu die Quantile/Perzentile bei den empirischen Daten. Das heißt, wir unterteilen die Messreihe in zwei Teile. Das P-Quantil ist dann entsprechend der P-Anteil, der kleiner ist und der Rest ist die andere Hälfte, also das Inferior an dieser Stelle einfach. Bei den endlichen Werten, ja, da wir ja nicht unendlich viele Werte haben, sagen wir einfach, wir berechnen den Index, ab dem wir dieses Quantil erreichen. Das mag dann eben nicht das exakte 75. Quantil sein, ist dann eher so dann das 78. Quantil, je nachdem wie viele Daten wir haben. Aber das ist eben ein Repräsentant, den wir nehmen, das ist das, was am nächsten an die Daten herankommt. Beispiel dafür ist zum Beispiel der Median. Wie können wir jetzt zum Beispiel Outlier berechnen? Outlier können wir, oder Outlier sind, können wir definieren als den Maß, also ein Maß für den Anteil an langen Kanten. Das heißt, wenn wir alle Punkte miteinander verbinden, dann sind zu den Outliern auf einmal sehr lange Kanten da. Da wir sonst irgendwie, wenn wir alle Punkte mit allen Punkten verbinden, viel zu viele Kanten bekommen, machen wir das auf einen minimalen Spannbaum. Der minimale Spannbaum verknüpft uns ja alle Punkte, aber wir haben eben die geringste Anzahl an Kanten. Gott sei Dank, sonst wird es dann noch viel schlimmer. Dementsprechend ergibt sich dann die Länge der Kanten, wo wir dann sagen, okay, das sind nicht Outlier, als das 75. bzw. das 25. Quantil. Hier dazu die entsprechende Berechnung, wie man das herausbekommt. Und dann können wir auf diesen Kantenlängen sagen, wenn die Anzahl der Outlier in T durch die Anzahl der Durchschnittslänge quasi größer ist oder kleiner ist, dann ergibt sich dadurch eben, sind diese Daten, haben die viele Outlier oder eben nicht. Die Schiefe ist eine Verteilung der Kantenlängen. Das heißt, ist da eben eine Verschiebung zu einem oder zu einem anderen Extrem gemeint? Sind viele kurze Kanten drin oder sind viele lange Kanten drin? Das würden wir ja mit den Outliern zum Beispiel nicht herausfinden. Wenn die alle nur lange Kanten hätten, dann wäre das durch das entsprechende Durchschnitt wäre das auch ein relativ hoher Outlierwert, aber sagt nichts darüber aus, wie die Verteilung dieser Kantenlängen ist. Das heißt, wir bekommen hier durch den Scoot, durch die Schiefe, eine Information über die relative Dichte. Das machen wir eben mit dem 90 minus 50 durch 90 minus 10 Quantil. Das ist bis jetzt immer die Quantile der Kantenlänge. Bis anderweitig erwähnt, also das Q bleibt die Quantile der Kantenlänge in diesem Fall. Das wird sich nicht ändern. Sperrlichkeit, eine grauenhafte Übersetzung. Das war zum Beispiel, ist zum Beispiel eine Übersetzung aus Wikipedia. Ich würde einfach bei Sparse bleiben. Das ist die Verteilung der Punkte. Sind sie an einem Gitter ausgerichtet oder haben sie einen lokalen Häufungspunkt? Das heißt, wir können hier eine Gewichtung aufgrund des 90% Quantils machen. Das ist bei Nachdang in den ihrer entsprechenden Berechnung genau einfach das 90% Quantil. Je nachdem, ob da quasi viele drin sind oder nicht, je nachdem, wo sich dann eben dieser Index verschiebt, wissen wir dann, okay, da sind viele, die sich halt eben gleichmäßig verteilen, weil die Kantenlänge halt eben sehr homogen ist oder eben nicht. Clumpy ist im Gegensatz, also ist eben nicht die Häufung, also ist in dem Fall die Häufung der Punkte, weil es gut, die Schiefe sagt ja nur was über die relative Dichte aus. Und die Frage, die wir hier beantworten wollen, gibt es quasi so einen Block, wie wir ihn da sehen? Oder zwei Blöcke? Das würde die Schiefe jetzt so nicht direkt herausgeben. Und damit wir das berechnen können, wurde schon 1992 die Idee der sogenannten Rand-Statistik, also Rand-Statistik, vorgeschlagen, um das herauszufinden. Das basiert auf den Dendrogramm, also einem Baumdiagramm. Das kennen wir als Informatiker relativ gut. Und darauf definiert sich die sogenannte Rand-Size. Das ist die kleinere Anzahl der Blätter in einem Subbaum. Also wenn wir eine Kante beobachten, bekommen wir dementsprechend die kleinere Zahl. Habe ich nochmal schöner dargestellt. Wir haben also den Randgraph Rj für eine Kante. Wir löschen alle Kanten, deren Länge größer ist als die Kante, die wir jetzt haben. Dadurch erhalten wir eine entsprechende Untermenge von, ich sag mal, Subbäumen, wenn man so will. Und was wir haben wollen, ist, was ist die kleinste Anzahl von Unterknoten? Nehmen wir diese lange Kante, wo die Randsize von 5 da steht, dann würden wir quasi diese lange Kante entfernen und schauen mal, okay, wie viele Knoten haben wir in den anderen und wie viel haben wir da? Das wären das Minimum, in dem Fall 5, leicht nachzuzählen, weil da sind einfach 5 Knoten drin. Weil dann wird das dann nämlich einfach entsprechend ein Knoten. Man definiert das dann als Clumpy, wenn eben die Maximallänge durch diese aktuelle Kante durchiteriert, durch alle Kanten in T, durch über alle Kanten in Rj, das heißt, wir vergleichen einfach alles mit allem und dann haben wir da entsprechend diese Run-Size. Das ist das Minimum.
Okay, aber.
An der einen Hälfte sind 6 Knoten, an der anderen Hälfte sind 5 Knoten.
Ach so, also nicht rekursiv das Minimum, sondern nur an der Kante, wo wir nach.
Genau.
Ah, okay.
Deswegen, wenn man dann reingeht und diese Kante dann. Das ist dann quasi ein iterativ anwendbarer Algorithmus. Man sucht sich quasi dann die minimale Randsize, kann man dann durchgehen und findet dann quasi. Ist das entsprechend clumpy oder nicht? Das ist aber wirklich immer nur für eine Kante zu berechnen. Gut. Und das Wichtige daran ist, dass bei der Run-Size, wenn man da rausgeht und Kanten entfernt, die größer sind, dass man dann auch wirklich nur die passenden Subteile betrachtet. Also wirklich die angrenzenden Subbäume, die daraus entstehen und nicht irgendwie durch den ganzen Graphen wieder durchrennen muss. Striated. Ausrichtung, / Gestreiftheit, ne, wie Gestreiftheit schon sagt, das ist der Winkel von zwei Kanten. Wenn der, also die Dang definiert das als alles, was größer ist als 138,5 Grad, das ist ein relativ großer Winkel, das sieht relativ gestreift aus. Ne? Das heißt, die Kante, zwei Kanten, die sich treffen, die sehen relativ, also sind sehr nah an einer Linie, das kann man natürlich auch als Kosinus darstellen und wir definieren dann einfach alle Kanten, die den Grad 2 haben, also v hoch 2 sind die sind Knoten mit Grad 2, nicht Knoten. Das ist natürlich eine Teilmenge von v. Und die sind dann striiert, wenn eben dieser Index gegeben ist. Und dieser Index ist einfach nur ein entsprechender binärer Entscheider. Ist der Wert größer oder eben nicht? Dann schreibe ich da eine 1 hin. Das gewichte ich durch die Gesamtanzahl der Knoten, die ich in meinem Graph habe und schon kann ich sagen, okay, der Großteil dieser Knoten ist eben ausgerichtet oder eben nicht. Schön. Konvexität. Konvexität beschreibt die Erscheinung der Daten. Und was man hier macht, man vergleicht die Alpha-Hülle mit der konvexen Hülle. Zwischendurch wird die Alpha-Hülle, muss man ja auch mal definieren. Wir nutzen hier wieder eine Delaunay-Triangulation, weil die macht ja immer ganz viel Spaß. Und wir definieren hier die Grenzen der Dreiecke, deren Umkreis kleiner ist als Alpha. Das sind einfach, wir wollen quasi da so eine Hülle drumherum bauen, deren Umkreis oder deren Abstand zu den Punkten kleiner ist als entsprechendes Alpha. Beliebig nah dran. Hier wählen wir das 90% Quantil aus dem minimalen Schwammbaum und bekommen hier aus einem entsprechenden Vortrag von Wilkinson dieses Bild, das eben versucht oder sag mal darstellt, wie sich die konvexe Hülle, die wir oben sehen, mit der Alpha-Hülle entsprechend überschneidet. Wenn wir die zwei, das ist ja noch nicht ganz fertig, das heißt, wir haben eine hohe Konvexität, dank der Definition, wenn die nicht konvexe Hülle A die gleiche Fläche hat wie die konvexe Hülle H. Also A ist hier die Alpha-Hülle und H ist die konvexe Hülle. Die Definition ist also dann gegeben, also wenn die zwei sich natürlich quasi identisch sind, dann haben wir eine hohe Konvexität. Dementsprechend ist das einfach der Quotient aus diesen beiden Flächen und schon haben wir eine entsprechende Maßzahl für die Konvexität. Die Dünnheit, auch wieder auf Basis der Alpha-Hülle, weil wir haben sie ja schon berechnet, da können wir auch gleich noch ein bisschen mehr mitmachen. Und die Dünnheit ist 0, falls wir einen Kreis haben als die Alpha-Hülle. 0,12 als Rechteck, 1 als Fallpolygon. Das ist größtenteils empirisch, diese Werte. Aber es gibt auch eine etwas längere Motivation in mehreren Arbeiten, die das versuchen zu erklären, warum sich diese Werte denn auch etabliert haben oder warum die sinnvoll sind. Ich möchte jetzt darauf nicht allzu tief eingehen, einfach die Tatsache, das kann man mit folgender Formel berechnen. Und damit bekommt man dann diese Dünnheit heraus. Stringy. Das sind irgendwelche Formen, die keine Abzweigung haben. Das heißt, der minimale Spannbaum hat an diesen Knoten sehr wenige Verzweigungen oder an dieser Menge von Knoten wenige Verzweigungen. Das heißt, man könnte quasi das wie an einem Faden aufhängen und das würde wie an einem Faden entsprechend runterhängen. Da wird nichts entsprechend übereinander bauen. Was hier gemacht wird, wir vergleichen also die Knoten, die einen Grad von 2 haben. Das sind also die, die einmal raus, die entsprechend verbunden sind. Vergleichen wir gegen alle anderen, ausgenommen die, die einen Grad von 1 haben, weil die sagen uns überhaupt nichts, weil das sind Endknoten. Das müssen ja irgendwelche Blätter sein. Dementsprechend ergibt sich die Definition, die Anzahl aller Knoten mit Grad 2 durch die Anzahl aller Knoten minus die Anzahl der Knoten mit Grad 1. Wenn das relativ, also wenn die zwei Werte identisch sind oder nahezu identisch, können nicht ganz identisch sein, weil irgendwo müssen ja mal Blätter sein, dann gibt das einen Wert, der sehr, sehr nah an 1 ist, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie nur drei Knoten haben. Dann haben wir noch die Monotonie. Die beschreibt die Zusammengehörigkeit der Datenpunkte. Und da gibt es eine schöne Korrelationsformel, das ist die Spearman-Korrelation, die sich durch die triviale Formel RS ist gleich 1 minus 6, die Summe DI Quadrat durch N mal N Quadrat, N mal N Quadrat minus 1 berechnet. Dabei ist XI bzw. YI der Rang der Variable und wir definieren DI als die entsprechende Differenz dieser Ränge. Das habe ich da nochmal Rang hingeschrieben, sehe ich gerade. Und dann haben wir natürlich die Anzahl der Wertepaare und das heißt, alle unabhängigen Variablen, die wir in einem entsprechenden Datensatz haben, können wir so aufzählen in einer Tabellenform. Das wird, je mehr Daten wir haben, umso komplexer. Aber wir können daraus den Rang, also den Abhängigkeitsgrad dieser Variable herausfinden und können dann sagen, wie korrelieren diese Daten zusammen. Und dann hat er sich dann wohl gedacht, ich möchte das nicht nochmal explizit nachvollziehen, sondern ich quadriere diesen Wert und bin damit zufrieden, weil das eben eine Aussage darüber gibt, wie monoton das ist und nicht mit einer entsprechenden Tendenz, ob sie negativ oder positiv zusammenhängen. Das wollen wir in diesem Fall ja nicht wissen. Langt uns ja allein die Tatsache, dass da eine Korrelation besteht. Ich verweise da entsprechend auf die Statistikliteratur, die das etwas ausführlicher ausbreitet, wie man diesen Korrelationskoeffizienten berechnet. Hier dann nochmal ein paar Bilder aus diesen Skagnostics, beziehungsweise aus dem Timeseer selbst, der die verschiedenen Daten übereinander lagert und entsprechend es dann erlaubt, Informationen herauszuziehen, wo man dann vielleicht auch Häufungspunkte findet, die eigentlich in den Daten so selbst nicht drin waren, wie zum Beispiel hier dieser Timeframe, der gehighlightet wurde. Dann können wir uns dazu auch herausfinden, wie der Scatterplot dazu aussieht, sehen dann, aha, der ist eben sehr, sehr clumpy, wir haben ein paar Outlier und das ist dann wieder die Frage, was sind das eigentlich für ursprüngliche Daten? Das waren, glaube ich, auch Rettungsdienst mit Krankenhauszuweisung. Und dann sieht man so, aha, das wird wohl gerade, da hat jemand einen Rettungsdienst gerufen und wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein relativ gutes Zeichen. Was da auch dann noch hinzukam, waren dann, wie weit ist man gefahren, war es auch das nächste Krankenhaus, wie lange hat man gebraucht? Und das sind entsprechende weitere Informationen, die eben auch als Scatterplot dargestellt wurden. Für den Fall, dass man multivariate Daten hat, kam von Joya 2011 das Local Affine Multidimensional Projection Prinzip, oder kurz LAMP, das eine progressive Verfeinerung der Daten ermöglicht. Also multivariat, das heißt, wir haben ja ganz viele Eingabekanäle, wir kennen die Dimensionalität nicht, wir wissen die ganzen Zuweisungen nicht, aber wir wissen irgendwie grob, okay, die gehören zusammen. Und was hier als Grundlage verwendet wird, sind affine Transformationen. Das heißt, wir können eine Funktion f in Abhängigkeit von xp angeben, derart, dass xp mal m plus t die Abbildung davon ist, die Projektion dieses Punktes. Und was hier diese Projektion versucht, ist eine Minimierung der entsprechenden Abbildung. Das heißt, wir wollen diesen Punkt nicht allzu weit von seiner ursprünglichen Position wegbewegen. Wir möchten ihn auch nicht unnötig rotieren, wir möchten ihn auch nicht unnötig verzerren. Alles, was wir halt mit affinen Darstellungen halt können und versuchen dementsprechend diesen wunderbar einfachen Term zu minimieren. Nämlich die Summe über alle i von ai über die entsprechende Abbildungsfunktion der Distanz hier an dieser Stelle, und zwar quadratisch zwischen der Abbildung des Punktes und der realen Position, die wir jetzt abgebildet haben. Y und i ist das, was wir jetzt dann real anzeigen. Wie weit sind die Abbildungen, die wir machen, und die Position y und i voneinander entfernt? Und wenn die quasi identisch sind, dann haben wir eine sehr gute Abbildung gefunden. Das geht natürlich nicht mit allen, aber wir können diesen Term versuchen zu minimieren. Gut, das ist unter Bedingung, dass eben m hoch t, also das Transponierte mal m, die Identitätsfunktion ist. Das kann man sich dann überlegen, was das entsprechend heißt. Und damit man hier nochmal ein bisschen mehr Informationen darüber bekommt, wie das funktioniert, wie kann ich diese Minimierung noch definieren, indem ich ein x-Tilde und ein y-Tilde mir definiere, mit einem entsprechenden Faktor t, dem Faktor t aus der Projektion vorher. Und dann kann ich das mit entsprechender SVD oder beziehungsweise Singular Value Decomposition entsprechend lösen. Das heißt Einzelwertzerlegung der Matrizen und schon bekomme ich das raus. Was man sich hier so als Information oder als Zusammenfassung mitnehmen kann, es ist vergleichbar mit Image Decomposition, also Bildzerlegung, und zwar as rigid as possible, nennt sich das. Und rigid transformation oder Festkörpertransformation sagen ja, ich darf das Volumen und das Aussehen eines Körpers nicht verändern, ich darf ihn verschieben und ich darf ihn rotieren. Und das ist alle, das, wir wollen das unter dieser Bedingung, dass wir quasi nur derartige Transformationen auf alle Daten anwenden, diese Visualisierung erzielen. Hierzu mal ein bisschen Bildmaterial, dass man sich darunter vielleicht auch etwas vorstellen kann. Das heißt, wir haben Image in Music Datasets, wir wählen uns eine Menge von Kontrollpunkten aus und wir wollen anhand dieser Kontrollpunkte unsere Daten jetzt real verteilen. Das heißt, wir wollen eine Projektion finden, indem wir die Kontrollpunkte irgendwie verschieben und bekommen dann eine Projektion, indem wir versuchen, alle unsere realen Daten, die wir haben, in diese vorgegebenen Kategorien zu bringen. Das geht eben durch die Minimierung dieses Transformationstermes. Das heißt, wir bekommen dann am Ende die finale Liste mit allen Daten, die wir ursprünglich hatten, die wir zum Beispiel in bestimmte Kategorien eingeordnet haben. Da finden wir in der einen Hälfte entsprechend alle unsere Bilder, in der anderen unsere Musikdateien und in einer entsprechenden dritten Kategorie irgendeine Mischung aus beiden, die bestimmte Eigenschaften haben. Was auch ermöglicht wurde, ist eben die Auswahl von Untergruppen, dass wir eben nicht mehr versuchen, auf allen Daten das zu machen, diese Minimierung, was natürlich entsprechend eine höhere Streuung produziert, als wenn wir das auf eine Untermenge machen. Dann können wir natürlich die Transformation wesentlich spezifischer machen, wodurch sie auch wieder exakter wird. Multivariate Daten können wir auch sehr schön mit Parallel Coordinate Plots machen, PCP, die entsprechende Parallelachsendarstellung machen. Das heißt, wir haben eine Achse rechts und eine Achse links oder andersrum, ist egal. Und wir verknüpfen die entsprechend durch Linien und können dadurch entsprechende Häufungspunkte oder auch Tendenzen relativ einfach erkennen. Was jetzt Klessen 2011 dazu noch gesagt hat, sind sogenannte Flexible Linked Axes, die es versuchen, das Hauptmerkmal der Achsen mit mehreren Eigenschaften zu erweitern. Also nicht einfach nur, wir sagen, das sind die zwei Achsen, die sind irgendwie uniform verteilt. Nein, wir wollen jetzt dazu zusätzliche Informationen reingeben, wie was für eine Bandbreite ist das? Können wir diese Daten entsprechend noch irgendwie filtern? Gibt es da irgendwie einen Mindestabstand, den man haben müssen? Ein gewisses Label? Ist es ein Untersegment von einer größeren Teilmenge und mit einer entsprechenden Richtung zum Beispiel? Sodass wir dann sagen können, wir bekommen eben den Link zwischen dem Scatterplot oder unseren einzelnen Daten zwischen den zwei Achsen, die auch nicht unbedingt mehr parallel sein müssen, und die verknüpfen wir dann entsprechend durch die Projektion auf diese zwei Achsen. Wenn man das quasi mal alles zusammenträgt und eine schöne Farbskala darauf anwendet, können wir die einzelnen Achsen selektiv manipulieren. Das heißt, wir haben oben, das sind Autodaten in dem Fall, das sind also verschiedene Fahrzeuge mit entsprechenden verschiedenen Fahrzeugursprungsländern, mit verschiedenen Modelljahren, mit Miles per Gallon, mit der Beschleunigung, mit Horsepower, mit dem entsprechenden Gewicht. Die können wir dann quasi in den Gesamtgraphen einfügen und können dann durch Anwendung von verschiedenen Farbskalen auch dann relativ gut erkennen, wie die Verteilung innerhalb dieser Punkte ist. Und was hier mit Selektion gemeint ist, sieht man im Teil B, in dem ein entsprechender Unterteil ausgewählt wurde aus einem dieser Scatterplots, der hier mit reingetragen wurde. Und wir sehen dann gehighlightet die Linien, die sich daraus ergeben, wo man dann als erfahrener Nutzer vielleicht raussehen kann, dass relativ viele aus dem Origin, der da relativ weit drüben ist, herkommen. Aber was das dann real heißt, das weiß ich jetzt auch nicht, weil die Achsenbeschriftung hier fehlt. Das ist natürlich auch etwas, was einen immer sehr ärgert. Gut, wir können das natürlich auch noch als Barplot noch zusätzlich erweitern. Das heißt, das sind dann Attribute, die uns das dann auch erleichtern, herauszulesen, was wir gerade versuchen zu repräsentieren. Gut, ich bin heute sehr schnell, ich merke schon. Ist auch nicht schlimm. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel geben, wie man Textdaten verarbeiten kann. Das ist ja auch eins der vielen, vielen Unterpunkte, die wir hatten in der Übersicht von der Veröffentlichung am Anfang. Und die Verarbeitung von Text ist gerade in, ich sag mal, der Internetzeit und Großmacht von Google durch ein sehr interessantes Thema. Und was wir wollen hier in diesem Fall, oder was die entsprechenden Autoren wollten in diesen Fällen, ist das Auslesen zum einen von Inhalt, damit wir eine Kategorisierung des Inhalts vornehmen können und dass wir diesen Inhalt geeignet auch wieder darstellen. Dazu gibt es verschiedene grundlegende Methoden. Einmal themenbasiert, das heißt, wir wollen herausfinden, was ist denn gerade ein heißes Topic und was folgt denn daraus, dass wir quasi dieses Topic quasi verfolgen wollen. vielleicht bei uns in Deutschland, gerade Pegida wäre vielleicht dann ein Thema, das man dann immer wieder findet, oder der GDL-Streik, das ist dann auch etwas, was man dann entsprechend schön visualisieren könnte. Wir könnten es aber auch natürlich auf Eigenschaftswerten machen, wie zum Beispiel, wo hat Frau Merkel mal einfach irgendwas gesagt, das muss nicht unbedingt Themen, also dann nicht mehr themenabhängig, sondern eben einfach Personen oder Wort oder eben dokumentenabhängig. Ein Beispiel für die eigenschaftsbasierte Visualisierung von Textdaten sind Word Clouds oder auch Tech Clouds genannt. Und ich möchte euch hier ein schönes Paper vorstellen von QI, das war auch 2011. Das ist die Visualisierung als Flowchart. Das heißt, wir haben hier einen gerichteten a-zyklischen Graph und diese Visualisierung ist dreistufig. Das heißt, wir haben auf der ersten Ebene Themeninhalte. Das heißt, in einem Knoten gibt es ein Cluster pro Zeitpunkt. Da sind eben verschiedene Themen drin. Dann haben wir sogenannte Bundles, das sind Schlagwörter. Da verfallen sich Knoten zu Schlagwörtern. Und wir haben ein Thema pro Thread. Das sind dann Knoten, die dann auf Schlagwörter bzw. Threads abbilden. Wobei Threads ist dann auch wieder der Faden, heißt es ja wörtlich übersetzt. Das sind wirklich dann Themenkomplexe, die sich zusammenfassen. Wobei dann halt Schlagwörter nicht innerhalb eines entsprechenden Kontextes sein müssen, sondern eben aus allen Kontexten heraus. Und im dritten Fall ist es das Beschränken, wo ist dieses Schlagwort innerhalb dieses Themenkontextes aufgetreten. Gut. Was wir oder was QI da in diesem Fall auch machen wollte, und relativ schnell festgeschränkt, dass es halt nicht beliebig geht, ist die Optimierung des Layouts, der Visualisierung. Das heißt, wir wollen die Knoten natürlich so verteilen, dass wir eigentlich überhaupt keine Überschneidungen haben. Ich hoffe, jeder Informatiker schreit jetzt. Hat sich dann darauf beschränkt, wenige Überschneidungen zu machen, weil er durchaus noch auch ein theoretisches Hintergrundwissen der Informatik besitzt. Und weiterer Punkt sind Thema Schichten. Das heißt, kurze Kanten zwischen entsprechend zusammenhängenden Themen und dass wir daraus Symmetrien herausziehen, die eindeutig sind. Das ist, was man auch visuell erkennt, okay, das gehört einfach zusammen, das folgt auf das andere oder hat sich daraus ergeben. Wie gesagt, das Minimierung von Überschneidungen, das ist ein NP-vollständiges Problem. Neben geeigneten Leser sein hat die Veröffentlichung von 1983 ans Herz gelegt mit Crossing Edges. Daher nehmen wir einfach mal Heuristiken. Hier wird ein iteratives Verfahren vorgeschlagen, in der wir speziell eine Metrik definieren, die auf die Kanten gemünzt ist. Das heißt, wir geben einen entsprechenden Abstandsmetrik an, die einen sehr, sehr hohen Abstand einfach dann definiert, wenn zwei Kanten sich kreuzen. Hierbei ist die Knotenposition noch irrelevant. Das heißt, das ist wirklich nur eine Optimierung, die wir auf den Kanten machen. Und wir machen diese Optimierung so lange, bis wir ein Abbruchkriterium haben, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir in einem Minimum angelangt oder wir haben einen entsprechenden Grenzwert unterschritten und sagen, okay, das ist eine relativ gute Verteilung. Nachdem wir die Kanten nun definiert haben, versuchen wir jetzt die Knoten zu platzieren. Das heißt, zwischen den einzelnen Knoten sind die Kanten ja definiert. Das heißt, gewisse Positionen sind festgegeben, aber wir können vielleicht die Positionierung noch geschickter machen, sodass wir versuchen, einzelne Themen, deren Verbindung und Aufteilung, wenn zwei Themen sich auf einmal schneiden, weil sie inhaltlich sich überschneiden oder weil ein neues Unterthema sich abgliedert, wo dann Leute über ein anderes Thema weiter diskutieren, dass wir diese Auftreten entsprechend versuchen zu minimieren, damit das möglichst nah beieinander ist. Dass das nicht irgendwie ist, okay, Thema A, dann filtriert sich da Thema B und C raus, dass die nicht entsprechend, hier ist das eine Knoten, der andere ist da und der dritte ist da, sondern dass die möglichst nah beieinander sind. Das ist das, was wir erreichen wollen. Das steht auch hier verklausuliert in der entsprechenden Minimierungsfunktion. Was wir daraus zum Beispiel bekommen, ist, wenn wir den nicht anwenden, haben wir den Fall links. Das heißt, die einzelnen Knoten und die daraus führenden zusammen, Themen, die sich zusammengehen und wieder auseinandergehen, liegen noch sehr kreuz und quer. Und wenn wir das quasi dann durch den quadratischen Solver, hier in dem Fall war das ein quadratischer Solver, durchlaufen lassen, wird das entsprechend einfach umgeordnet und wir sehen einen wesentlich, also visuell wesentlich besseren, verständlichen Fluss dieser einzelnen Themen. Wir sehen, es sind immer noch die drei, die reingehen, die zwei füllen sich zusammen und treffen sich dann mit dem oberen Strang, der dann wieder zu dem Ursprungsstrang zurückgeht. Wenn man das jetzt noch ein bisschen erweitert, sieht man hier in dem Fall, also das war dann auch eins der Resultatbilder, die rausgekommen sind, das sind entsprechende Tag, also Tag Topics in dem Fall. Das heißt, wir haben einmal die States, Democracy, Iran, Reagan, Debt, Revolution, Leader. Wir sehen zum Beispiel aus den States ist irgendwo mal mittendrin Democracy dazugekommen. Dann sind wir irgendwie auf das Thema Iran weitergelaufen. Das hat sich da entsprechend ein bisschen rumgeschwungen mit den Staaten zusammen. Das war ja da entsprechend ein heißes Thema, wie man sieht. Auch ist die Bandbreite, wie sich die Worte teilweise auseinanderfliegen, auch thematisch wächst und schrumpft auch wieder zusammen. Dann haben wir noch ein eigenes Topic, das sich da quasi rausgegliedert hat. Wie hat sich denn zum Beispiel Reagan mit seiner Schuld und der Revolution so zusammengetan? Dann sieht man, aha, da hat sich da eben diese zwei Unterteilungen rausgegeben und irgendwann mit Revolution, vielleicht nehmen wir Reagan doch wieder als unseren neuen Leader oder sowas und dann war dieses Thema auch schon wieder gegessen. Also das, man sieht hier einfach, wie der Fluss der Themen ist, wie sie sich entwickelt haben, was auseinandergelaufen ist und auch vielleicht wieder zusammengekommen ist. Da haben wir noch etwas heller noch Mubarak vorne dran stehen, der dann aber in einem eigenen Thread quasi dann am 9. Februar fast erstickt wäre. Oder ist er wieder irgendwas aufgekeimt. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das jetzt genau war, ob das jetzt auch 2011 oder 2010 war, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber das sind entsprechende Daten aus dem, oder das entsprechende Visualisierung aus dem Paper direkt. Und man sieht hier entsprechende Cluster, die sich halt ergeben. Und die Buchstaben hier bezeichnen dann besondere Vorkommnisse, wo der Autor auch explizit in der Veröffentlichung nochmal darauf eingeht, was er da aufgrund seiner tollen Visualisierung erkennen kann. Aber man sieht schon, allein durch die geeignete Visualisierung fällt es uns viel einfacher, diese Themenbereiche herauszufinden. Und Visual Analytics wird in dem Moment, wo wir sagen können, jetzt nehmen wir den Bereich vom 1. bis zum 3. Februar und schauen uns eben das Thema Iran zum Beispiel an und bekommen da eine entsprechend verfeinerte Darstellung, vielleicht mit weiteren Schlagwörtern, die da besonders wichtig waren. Eins möchte ich noch, also ein sehr schönes Thema, das ist Visual Clutter. Man sieht hier auch wieder ein PCP, also ein Parallel Plot von Daten. Und jeden, der mir sagt, der kann eine Linie hier individuell nachverfolgen, den bezeichne ich direkt als Lügner, weil es wird doch etwas schwierig, dazu sagen, welche Linie jetzt real wo langläuft und wie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Achsen jetzt real ist. Das heißt, wir überlagern eine sehr, sehr große Menge von Informationen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dichte. Wir haben hier also ein Verdeckungsproblem. Und ein Lösungsverfahren, das vorgeschlagen wurde, ist das sogenannte Parallel Edge Splatting, in dem wir sagen, wir gehen von einem Parallel Coordinate Plot aus. Wir haben die Kanten zwischen den einzelnen Achsen und den entsprechenden Daten und wir wollen die Linien nachvollziehen können. Das ist unsere Ausgangssituation. Und die Lösungsidee war, abhängig von den Kantengewichten, also jede Kante, die rausgeht, machen wir ein Blending. Das heißt, je öfter wir quasi eine Linie über den entsprechenden Pixelbereich oder die Linienbereich malen, desto stärker verändern wir die Farbe der Linie. Und was wir daraus dann erhalten, ist nicht nur, wir sind in der Lage, vielleicht auch einzelne Linienbereiche klarer zu erkennen, nein, wir bekommen Häufungspunkte aus dieser Visualisierung heraus. Wir können relativ deutlich erkennen, also im oberen erkenne ich gar nichts, aber im unteren kann man erkennen, dass es wohl zwei Hauptpunkte gibt, von denen diese Daten entsprechend herausgehen und sich verteilen. Diese Scatterplot geht in real wahrscheinlich noch viel größer, weil wir ein Parallelplot hätten und das könnte nicht sein, dass die Daten oben abhauen. Aber je nachdem, wie wir dann auch diese Dichtefunktion manipulieren, können wir aus den Daten auch verschiedene Segmente hervorheben. indem wir entsprechend sagen, okay, wir wollen jetzt nicht da, wo am häufigsten ist, sondern wir wollen da, wo der mittlere Bereich ist oder der niedrige Bereich ist. Das kann man dann entsprechend auch invers anwenden. Und dann bekommen wir relativ schnell eine Einsicht darüber, wie unsere Daten sich verhalten, wo entsprechend viele Daten entlanglaufen und können daraus dann auch wieder Schlussfolgerungen, das ist ja auch der Kern des ganzen Themas hier, ziehen, wie unsere Daten verteilt sind. Eine zweite Verbesserung gegen Visual Clutter ist, nicht Geraden zu nehmen, sondern Kurven. Das heißt, wir haben hier einen Circular Plot und anstatt die einzelnen Punkte mit Geraden zu verbinden, sagen wir einfach, okay, du bist jetzt ein Federmasse-Dämpfer-System. Je näher du an einem Knoten bist, desto stärker wirst du quasi zu dem Knoten zurückgezogen. Und das Resultat, was daraus kommt, also da sind nicht nur die zwei Knoten, also jeweils die Knoten an den Rand, sondern zwischendrin liegen auch noch Knoten auf den entsprechenden Kurven selbst. Und mit dem Federmasse-Dämpfer-System erhalten wir dann entsprechend gekrümmte Kurven und finden auch wieder Häufungspunkte zusammen, wo einfach viele Punkte zusammenlaufen, eine gleiche Richtung haben und sich am Ende wieder aufspalten. Das heißt, die laufen in eine ähnliche Richtung, aber es sind nicht dieselben, aber sie sind visuell zusammengelegt, dass wir sagen können, okay, das geht in diese Richtung, das heißt, die müssen irgendwie wichtig sein für das entsprechende Informationselement, das wir gerade herausziehen wollen. Das ist auch der eine Punkt, der hier drin ist, Zusammenführung von Parallelen aufgrund der euklidischen Distanz und der Winkeldistanz. Das heißt, haben die denselben Winkel, das ist ja ein 2D-Problem hier. Wenn die nah genug beieinander sind und in dieselbe Richtung laufen, dann sagen wir einfach, okay, das sind nur noch eine Linie, weil wir brauchen da nicht 15 Linien hinmalen, wenn eine lang würde, um das darzustellen. Eine Alternative gab es bereits schon 2001, die sogenannten Skeleton Edges. Das sind 2D-Objekte per se. Und die definieren ein Skeleton, also eine zentrierte Kurve, abhängig von den Grenzen. Das ist einfach nur ein entsprechendes Objekt, wo wir sagen, okay, der geht in die Linie rein, geht in die Linie raus und die hat entsprechende Zusatzinformationen. Erzeugt wird das, indem wir sagen, wir machen ein Clustering C, geometrisch. Das heißt, wir wollen alle Linien, die quasi durch irgendwie zusammenlaufen, wollen wir sagen, das ist in einem Cluster, die gehören zusammen. Und das können wir optional natürlich auch noch attributsbasiert machen, dass wir dann sagen können, okay, die zwei Linien laufen zwar parallel, aber das sind grundlegend verschiedene Daten, die wollen wir definitiv nicht zusammenfassen. Das heißt, das ist optional, erweitert es. Aus diesem Clustering können wir entsprechend eine minimale Bounding Box, Omega, um die Kanten herum definieren. Das ist ja dann relativ einfach, wir wissen ja, wo sie langlaufen. Wir haben sie kategorisiert, okay, die gehören zusammen, das ist die minimale Bounding Box. Daraus ergibt sich das Skeleton zusammen mit einem sogenannten Feature Transform für dieses Skeleton. Das heißt, wir können das irgendwie zusammenführen. Was wir dann machen, für jedes Clustering krümmen wir die Kanten in Richtung des Skeletons, das wir quasi haben, also den Pseudo-Repräsentanten, mittels der Feature Transform. Das wiederholen wir beliebig oft, bis wir sagen, okay, jetzt sieht es schick aus und dann bekommen wir solche tollen Sachen raus. Dass sich nämlich einzelne Linien in einen entsprechend größeren Cluster zusammenfinden. Was hier noch gemacht wurde, dass die Linien entsprechend nicht als ein Pixel breit gemacht werden, sondern abhängig davon, wie viele wir zusammengefasst haben, dass die Linien ein bisschen breiter gezeichnet werden. Und was weiterhin noch kommt, ist eine entsprechende Klettung. Das heißt, dass die nicht hart zusammenfallen, sondern dass die entsprechend ein bisschen weicher zusammenkommen. Und das hat schon so ein bisschen was, ich sag mal, Retina-mäßiges. Also mich hat es an Retina erinnert, weil das entsprechend wie ein Arteriengewebe aussieht, das man betrachtet und man feine Verästelungen hat, die auch unterschiedliche Sättigungen haben, um eben den Eindruck zu erwecken, okay, wo sind wichtige Bereiche, wo wird es sehr feingliedrig, damit das entsprechend mit einem entsprechenden Transparenzwert versehen, damit man sowas sehr schnell und sehr gut erkennt. Das kann man natürlich mal auf künstliche Daten anwenden, da bietet sich sowas ja immer ganz gut an. Und einmal ohne, einmal mit. Ich glaube, das ist auch wieder so ein plakatives Beispiel für eine Veröffentlichung, wo man sieht, ja, das macht Sinn, was wir machen, das ist auch alles wunderbar und wundertoll. Die Frage ist, würde ich meine Daten in erster Linie überhaupt so versuchen zu visualisieren? Das ist durchaus eine kritische Frage vorneweg. Aber falls man sich das vorgenommen hat, dann ist die Methode durchaus geeignet, um eine Tendenzen der Verzweigung darzustellen. Man hat hier natürlich das Problem, dass man das Clustering der einzelnen Linien machen muss und eben auch die Repräsentanten berechnen muss, die wir dann wieder entsprechend transformieren müssen. Das heißt, wir müssen diese Feature-Transform-Matrix irgendwie bestimmen. Das ist auch nicht unbedingt gerade trivial. Wenn ich mich recht entsinne, war das auch eine nicht gerade online-fähige Variante der Visualisierung. Das heißt, das hat schon ein bisschen gedauert damals. Ich weiß nicht, inwiefern das heute mit Echtzeit mit den aktuellen GPUs möglich wäre, aber ist durchaus ein interessanter Ansatz, um herauszufinden, wie Parallel Scatterplots, wie die Daten verlaufen, um eben Überschneidungen größtenteils zu vermeiden. Weitere wichtige Punkte im Themenbereich Visual Analytics sind Interaktivität. Es bringt uns alles nichts, wenn ein Nutzer vorne dran sitzt und irgendwelche Erkenntnisse über die Daten gewinnen soll, wenn es jetzt heißt, okay, du hast jetzt eine Transformation angewendet, bitte komm übermorgen wieder. Davon haben wir nichts, sondern wir wollen das interaktiv haben, damit Erkenntnisse möglichst schnell kommen. Man soll dazu angeregt werden, Dinge auszuprobieren. Wir wollen nicht a priori festlegen, du sollst genau das machen, weil nur das macht Sinn, sondern wir wollen ihm die Möglichkeit geben, ja, mach doch einfach, wo du gerade denkst, du willst es mal ausprobieren. Und schön, gut, mag richtig sein, mag falsch sein, das Ergebnis zählt. Wenn das Ergebnis am Ende stimmt und wir Erkenntnisse aus den Daten ziehen können, die wir jetzt vorher nicht gesehen haben, dann haben wir gewonnen. Der zweite Punkt, den wir haben, das ist Skalierbarkeit. Das Idealbeispiel ist Visual Clutter. Wenn die Daten so groß sind, dass einfach die Visualisierung nicht geeignet ist, um die Daten überhaupt zu repräsentieren, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich diese Daten überhaupt sinnvoll darstellen? Gerade auch heterogene Daten, die verschiedene Eingabemodalitäten oder von verschiedenen Eingabemodalitäten abhängen, auch sehr viele Daten, das Paradebeispiel gerade eben, wie stelle ich sowas sinnvollerweise dar? Daraus kommen natürlich entsprechend solche Lösungen, die dann sagen, okay, wir können es skalierbar als Mensch wahrnehmen, aber wir müssen es auch skalierbar in dem Computer wieder darstellen. Das ist wieder zum ersten Punkt die Interaktivität, das heißt, die beeinflussen sich gegenseitig. Daher auch so die Grundsatzfrage, die GPU ist schnell, die wird auch immer schneller. Ist das Datenwachstum schneller als der Wachstum der Geschwindigkeit der GPU? Je mehr wir verarbeiten können, desto mehr speichern wir. Das ist irgendwie ein Teufelskreis und dem zu entkommen, das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Ein wichtiger Punkt ist Glaubwürdigkeit. Ich meine, ich kann alle meine Transformationen, meine Anwendungen irgendwie drauf spielen. Da kommt dann irgendeiner, ich habe hier 5000 Transformationen auf meinen Daten angewendet und jetzt habe ich die Ergebnisse rausbekommen, die ich rausbekommen wollte. Da stellt sich doch dann jeder dann irgendwann auch die Frage, ist das überhaupt noch, sind das noch unsere Daten? Ist das wirklich real aus den Daten herausgekommen? Oder haben wir durch die ganzen Transformationen und Selektionen und Unterkategorisierung und Darstellung irgendwas produziert, was eigentlich gar nicht da reingehört? Wir können die Auswertung nämlich nicht exakt machen. Das geht bis zum beliebigen Grad. Das wird sogar noch schlimmer, wenn wir sagen, wir müssen es interaktiv machen. Das heißt, wir müssen noch mehr approximieren. Das heißt, irgendwann ist der Fehler vielleicht so groß, dass wir Daten implizieren, die wir gar nicht haben. Können wir diese Daten überhaupt sinnvoll abbilden, die wir haben? Ein Beispiel war ja zum Beispiel die Ballot Maps, die versucht hat, die Position in der Wahlliste zusammenzubringen mit, ist das irgendeine Priorisierung? Das ist ein Beispiel, um Glaubwürdigkeit in die Visualisierung zu bringen. Größtes Problem, ja, kann man dafür überhaupt einen Standard definieren? Dass man sagt, okay, jeder visualisiert oder jeder verarbeitet die Daten auf folgende Arten und Weisen und dann können wir sagen, jawohl, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Können wir so nicht machen. Die Evaluation der Anwendung, die wir produzieren, ist auch sehr schwierig. Deswegen ist es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil die Anwendungen sind sehr spezialisiert. Das geht los von, wir wollen aus geospatialen Daten irgendwie herausfinden, wie ein Überflutungsgebiet sich oder wie das quasi dann passiert, dass wir das nachvollziehen können, bis zu, okay, wir wollen eben in unseren Produktionsdaten herausfinden, was jetzt die beste Automarke ist. Das ist ein sehr breites Spektrum, aber jeweils immer extrem spezialisiert. Ich hatte jetzt auch auf der letzten Konferenz, wo ich war, gesehen, dass es eine Visualisierung dafür gibt oder auch interaktiv für Big Data in einem Stahlwerk, um herauszufinden, wo Frakturen in irgendwelchen Stahlbolzen sind. Das muss man auch machen, weil man muss ja richtig sicherstellen, dass der Stahl auch richtig geschmolzen wurde und das Ding auch stabil bleibt. Das heißt, da gibt es entsprechende Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Okay, wie groß darf ein Einschluss sein von Luft oder von entsprechendem Fehlmaterial innerhalb eines entsprechenden Beispiels? Das ist ja nicht so, dass das Werk dann auf einmal stehen bleibt und darauf wartet, dass jemand sagt, jawohl, das Ding ist in Ordnung, sondern das muss weiterlaufen und das muss ausgewertet werden. Das sind viele, viele Daten, das muss sehr, sehr schnell gehen. Da kommt eben auch wieder so ein bisschen der Visual Analytics rein. Und eine große Frage auch von diesem Paper war, ja, ich habe eine Anwendung, die das macht, aber ich habe keine Ahnung, ob das Ding jemand benutzen kann. Weil das ist eine Anwendung, da kann man sich das irgendwie raussuchen, alles, was man braucht. Aber das sind Experten, die davor sitzen werden. Das ist nicht irgendwie, dass Hinz und Kunz da vorbeikommen und sagen, ich kann jetzt auswerten, ob dieser Stahlbolzen richtig funktioniert, weil das können wir nicht. Aber das ist durchaus ein wichtiger Punkt, weil darauf wollen wir irgendwann mal hinauskommen. Wir wollen ja nicht sagen, wir müssen Experten ausbilden, damit sie dann ein Expertentool verwenden können, sondern wir wollen eben Experten ausbilden, damit sie Tools entwerfen, die jedermann benutzen kann. Weil wir wissen ja nicht, ob jetzt Hinz und Kunz auf einmal die geniale Idee hat und all unsere Probleme löst. Nutzerstudien könnten da natürlich helfen, aber da sind dann ganz, ganz große Fragen, okay, wie werden wir diese Studie ausrichten? Das heißt, was für Tests machen wir überhaupt? Wen testen wir und was wollen wir eigentlich davon herausfinden? Also, ist das überhaupt das Ziel, was wir haben? Man weiß es nicht. Das ist eine offene Frage, die immer noch bleibt. Daraus ergehend aus den ursprünglichen Problemen kommt auch die Analytic Provenance, also die Herkunft. Wo kommt diese Visualisierung, die du aus deinen Daten gemacht hast, jetzt eigentlich her? Also was muss eine Person 2 tun, damit er genau dasselbe Bild sieht? Das ist wichtig für den Erkenntnisgewinn seitens des Benutzers, weil wenn nachvollziehbar bleibt, wie jetzt diese Visualisierung zustande kommt, dann kann der Benutzer, der da vor der Anwendung sitzt, auch sagen, okay, ich habe jetzt folgende 80 Schritte gemacht und dann sieht das wunderschön aus und Schritt 79 war jetzt elementar, vielleicht kann ich jetzt die anderen 78 Schritte einfach mal weglassen und es sieht immer noch gut aus. Das ist ein Erkenntnisgewinn, den er daraus kriegt, weil er nämlich weiß, was er getan hat. Das heißt, die Historie der Schritte, die wir durchgeführt haben, müssen irgendwie gespeichert werden. Das ist aber auch nicht gerade trivial, gerade dann, wenn es darum geht, wir selektieren aus Milliarden von Daten nur noch Millionen von Daten, das muss auch irgendwie hinterlegt werden. Wie macht man sowas geschickt? Wie mache ich darauf ein Ando-Vidu? Weil, okay, dann habe ich jetzt mal einen schönen Benutzer, der wählt jetzt aus 50 Milliarden Elementen einfach immer 49 aus, und das sind jedes Mal 49 verschiedene Elemente, Milliarden Elemente daraus. Okay, dann wird es auf einmal extrem komplex. Das erlaubt natürlich bessere Verarbeitung. Wir könnten Fehlerquellen nachvollziehen. Okay, du hast da einfach nur Schwachsinn ausgewählt. Es ist nachvollziehbar, weil wir eben genau die Schritte sehen. Wir können jemandem Dritten erklären, ich habe das gemacht. Und er sagt, ja, okay, das mache ich jetzt auch. Und wir können es dementsprechend auch wieder reproduzieren. Eine interessante Fragestellung, die ich dazu auch gefunden habe, wie visualisiert man so eine Historie? Weil einfach nur so eine Liste mit, ja, du hast Punkte ausgewählt, das, ja, ich glaube, das bringt nicht viel. Aber dann nochmal die komplette Visualisierungspipeline nur für die Historie darzustellen, wird dann vielleicht doch ein bisschen zu overkill. Das heißt, wie macht man so etwas idealst? Gerade auch, weil es eine temporale Geschichte ist, das heißt, es entwickelt sich über die Zeit. Wie kann ich so etwas darstellen, dass ich nach einer Viertelstunde dann diese gemacht habe und das ist dann innerhalb von 3 Minuten sind dann folgende 20 Schritte dazugekommen. Das ist ja auch vielleicht durchaus wichtig. was nicht nur Rückschlüsse darauf zieht, ob er etwas gelernt hat, der Benutzer, sondern ob er dann irgendwann vielleicht nur noch erratisch auf irgendwelche Knöpfe gedrückt hat, weil er verzweifelt war und eigentlich keine Lust mehr hatte. Man weiß es nicht. Und diese ganzen Fragestellungen, die ich euch jetzt gerade hier so mal nebenbei gegeben habe, die findet ihr auch in dem Wismaster Project, so nennt sich das, das quasi als Kern hat, es ist ein europäisches Forschungsprojekt, diese Forschungsfragen und aktuellen State of the Art zusammenzufassen, das ist in einem Buch, das sind so 300, 400 Seiten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel genau, und die quasi sagen, okay, darin forschen wir gerade und diese Fragen wollen wir eigentlich beantworten. Das sind 6 Unterbereiche, eben einmal Data Management, Data Mining, Space and Time, Infrastruktur, Perception and Cognitive Aspects und Evaluation. Das heißt, das sind jeweils eigene Forschungsgebiete in diesem Gesamtkontext. Das heißt, man könnte jedes Einzelne für sich natürlich nehmen und irgendwie fröhlich vor sich hin forschen, aber nein, hier sind die Fragestellungen ganz explizit darauf gemünzt, wie kann ich damit Visual Analytics zum einen bekannt machen, damit jeder weiß, das ist was Tolles, weil wir wollen ja eigentlich die Daten auch verarbeiten, die wir irgendwo sammeln, aber auch, wie muss ich in diesen einzelnen Teilbereichen, was sind da wichtige Fragestellungen, damit ich Visual Analytics machen kann. Das heißt, wir versuchen, oder was hier in dem Projekt entsprechend versucht wird, in diesem europäischen Forschungsprojekt, ein Gesamtkonstrukt zu bauen, um einfach zu sagen, das sind interessante Forschungsfragen. Und wenn wir die beantwortet haben, dann haben wir wirklich Erkenntnisgewinn. Und dann haben wir Erkenntnisgewinn über Programme, die uns Erkenntnisgewinn bringen. Rekursion kann man nur verstehen, wenn man Rekursion versteht. Und damit möchte ich jetzt hier in die Rekursion reingehen und einen Rückblick geben, was wir heute kennengelernt haben. Das ist zum einen die Begriffsdefinition. Was sind Visual Analytics? Das heißt, wir arbeiten auf heterogenen Datensätzen interaktiv und wollen daraus neue Erkenntnisse gewinnen. Wir haben die Visual Analytics Pipeline. Das heißt, wir müssen unsere Daten, die wir bekommen, in ein eigenes Modell transformieren, damit wir dann darauf Data Mining machen können. Das zusammen mit einer Visualisierung interaktiv in einem Feedback-Loop sich austauscht, um am Ende Wissen zu erzeugen. Ich hatte kurz 2 Frameworks angesprochen, die man sich auch gerne mal anschauen kann. Die sind eigentlich ganz nett geschrieben, sondern auch ordentlich dokumentiert und erlauben eben, diese Transformationen darzustellen, um eben diese ganzen Operationen, die man darauf ausführen möchte, eben was möchte ich überhaupt für Daten minen, sammeln, was möchte ich überhaupt anzeigen, um das einfach mal zusammenzufassen. Und einen kleinen Ausblick habe ich gegeben auf den aktuellen Stand der Forschung. Visual Clutter, Parallel Plots, nicht parallele Plots, also Achsen, Free-Flow-Systeme, Textverarbeitung, nur um ein paar zu nennen. Final habe ich noch das Wismaster euch vorgestellt, in dem man entsprechend sieht, diesen ganzen Kontext nochmal zusammengefasst. Das ist eine durchaus interessante Lektüre. Falls man sich das geben möchte, ist es kostenlos zum Runterladen. Das heißt, das kann jeder einfach mal sich anschauen und kann sich da schlau machen. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Vorlesung. Und wir sehen uns dann später in der Übung. Eine Ankündigung möchte ich noch machen, weil ich soll dafür auch Werbung machen, weil es ist ja meine Vorlesung. Im Sommersemester wird es Animation geben. Die werde ich selbst halten. Die wird, glaube ich, donnerstags ist die Termin nicht vereinbart, aber da bin ich jetzt ganz sicher. Das heißt, da werden wir dann auch so ein bisschen uns mit 3D-Rendering und Storyline und Storyboards und verschiedenen Repräsentationen, Dual-Quaternionen zum Beispiel, beschäftigen, um herauszufinden, wie man schöne Animationen darstellt, die durchaus auch Teil von so etwas sein können, weil wir wollen ja auch zeitliche Veränderungen sehen. Und damit vielen Dank.